Hallo bei Bitcoin kurz erklärt, dem Bitcoin-Podcast für alle ohne Zeit. Ich heiße Nicole, bin Wirtschaftsmathematikerin und Analystin und seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Neben der Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit bietet Bitcoin das Potenzial, einige Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Ich habe erkannt, dass viele Probleme des heutigen Wirtschafts- und Finanzsystems damit zusammenhängen, wie unser Geld funktioniert bzw. nicht funktioniert. Ich bin überzeugt, dass Bitcoin dabei helfen kann, eine ehrlichere, faire und nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. Ich möchte meine Erkenntnisse mit dir teilen und dich mit diesem Podcast zu einem Perspektivwechsel einladen. Heute erkunden wir, wie Bitcoin Mining funktioniert und warum der Stromverbrauch eine so zentrale Rolle dabei spielt. Nach dieser Episode wird eines deutlich sein: Bitcoin Mining ist wie eine unbezwingbare Festung aus Strom. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der Bitcoin-Preis bei 64.300 Euro. Bitcoin Mining. Dieser Begriff hat es in den letzten Jahren schon häufig in die Schlagzeilen der Medien geschafft. Leider waren es vor allem Schreckensmeldungen, zum Beispiel darüber, dass Bitcoin-Mining das Klima belaste und enorm umweltschädigend sei. Das behaupten zumindest Tageszeitungen oder Rundfunksender wie die Welt und Deutschlandfunk. Wir nehmen diesen unliebsamen Begriff heute genauer unter die Lupe. Was ist Bitcoin-Mining und warum verbraucht es so viel Strom? Nacheinander werden wir uns drei unterschiedliche Beschreibungen zu Bitcoin-Mining ansehen und jede der folgenden drei Erklärungen beleuchtet Bitcoin-Mining von einer etwas anderen Perspektive. Starten wir mit Erklärung Nummer 1, die den größten Teil dieser Folge einnehmen wird. Bitcoin-Mining ist der Prozess, durch den neue Blöcke zur Bitcoin-Blockchain hinzukommen. Wenn du dich noch an die letzte Folge von Bitcoin kurz erklärt erinnerst, dann weißt du bereits, was die Bitcoin-Blockchain ist. Die Blockchain ist das Kassenbuch, in dem sämtliche Zahlungsvorgänge des Bitcoin-Netzwerks vermerkt sind. Alle 10 Minuten wird dieses Kassenbuch um neue Einträge ergänzt. Und wie genau diese neuen Informationen in die Bitcoin-Blockchain geschrieben werden, beschreibt der Prozess des Bitcoin-Minings. Wenn wir zurückdenken an das traditionelle Bankensystem, dann ist es relativ leicht, sich vorzustellen, wie eine Transaktion, zum Beispiel eine Banküberweisung, online abläuft. Wenn du eine Rechnung bezahlen möchtest, dann gibst du die Kontonummer des Empfängers und den Betrag an, den du überweisen möchtest. Und dann überprüft deine Banking-App, ob dein Kontostand ausreichend hoch ist. Und nach dem Durchlaufen verschiedener Sicherheitsschritte wird der Zahlungsbetrag an den Empfänger gesendet. Die Abwicklung deiner Transaktion übernehmen deine Bank und die Bank des Zahlungsempfängers. Banken agieren hier als sogenannte Mittelsmänner, die den Transfer von Geld für dich übernehmen und überwachen, indem sie zentrale Kassenbücher verwalten. Wie aber funktioniert so eine Transaktion ganz ohne Mittelsmänner und Banken? Wie können wir ein Kassenbuch ohne eine zentrale Partei führen? Lass uns dazu ein Gedankenexperiment machen. Wenn es kein zentrales Kassenbuch mehr gibt, dann muss das Kassenbuch uns allen gehören. Also nehmen wir an, dass ein paar von uns freiwillig ein Netzwerk bilden und miteinander kommunizieren und jeder Netzwerkteilnehmer eine Kopie des Kassenbuches besitzt. Wann immer einer von uns Geld an eine andere Person schicken möchte, wird diese Information mit allen anderen Personen des Netzwerks geteilt. Und anschließend müssen sich alle Teilnehmer auf eine Version des Kassenbuchs bzw. auf eine bestimmte Version der Wahrheit einigen. Denken wir kurz zurück an die letzte Podcast-Folge und an Armin Maiwalds Beispiel mit der Maus und dem Lama. Die Netzwerkteilnehmerin Maus möchte eine Geldeinheit an den Netzwerkteilnehmer Lama senden. Übertragen auf unser neues Netzwerk-Gedankenexperiment bedeutet das, dass die Maus diese Information mit allen anderen Netzwerkteilnehmern teilt und jeder Netzwerkteilnehmer dann überprüfen kann, ob die Maus diese Geldeinheit auch wirklich besitzt. Und wenn das so ist, notiert sich jeder Teilnehmer die Transaktion der Maus in der eigenen Kopie des Kassenbuches und schreibt dem Lama eine Geldeinheit gut und zieht der Maus eine Geldeinheit ab. Natürlich funktioniert dieses Netzwerk nur dann langfristig gut, wenn alle Netzwerkteilnehmer vertrauenswürdig sind und das verteilte Kassenbuch wahrheitsgemäß führen. Und auch potenzielle neue Netzwerkteilnehmer müssen vertrauenswürdig sein. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass eine sehr große Gruppe neuer Teilnehmer sich zusammenschließt, falsche Transaktionen in die Mehrheit der Kopien der Kassenbücher schreibt und so das Netzwerk übernimmt und viele Geldeinheiten an sich reißt. Verteilte Systeme, die aus willkürlichen Teilnehmern bestehen, sind leider von Natur aus unzuverlässig. Nicht nur, weil einige Teilnehmer versuchen könnten zu betrügen, sondern auch, weil einige Teilnehmer offline gehen könnten und unsere Transaktionen manchmal nicht mitbekommen. Wir wollen aber doch in unserem dezentralen Finanzsystem, das ohne Banken auskommen soll, niemandem vertrauen müssen. Wie schaffen wir es, das System so zu gestalten, dass jeder, der möchte, beitreten kann, aber es sich für niemanden lohnt, zu betrügen? Oder anders formuliert, wie können wir die Anreize im Netzwerk so setzen, dass sich möglichst alle Netzwerkteilnehmer fair und ehrlich verhalten? Das ist tatsächlich eines der schwierigsten Probleme in der Informatik. Wir müssen jetzt einen verteilten Konsens zwischen den Netzwerkteilnehmern finden, bei dem einige unehrlich oder unzuverlässig sein könnten. Dieses Problem wird auch als das Problem der byzantinischen Generäle bezeichnet. Wir könnten uns stattdessen überlegen, einfach vertrauenswürdige Personen zu beauftragen, die unser Kassenbuch führen. Wir könnten sie auch demokratisch wählen. Aber wenn wir das tun, dann müssen wir darauf vertrauen, dass die Beauftragten oder gewählten Personen ehrlich sind. Und wir haben außerdem keine Möglichkeit zu verhindern, dass diese Personen von jemand anderem zu unehrlichen Taten gezwungen werden und unser Kassenbuch indirekt manipuliert wird. Eine demokratische Wahl eines Kassenbuchführers kann also auch keine Lösung für ein funktionierendes, dezentrales Geldsystem sein. Denn immer dann, wenn wir von identitätsbasiertem Vertrauen ausgehen, wird unser Netzwerk potenziell angreifbar. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Leute, die unser Kassenbuch führen dürfen, in irgendeiner Weise erpresst oder unter Druck gesetzt werden. Wie können wir das sicherstellen? Die Lösung ist, wir veranstalten eine Lotterie, bei der wir jedes Mal, wenn wir in das Kassenbuch schreiben wollen, jemanden nach dem Zufallsprinzip auswählen. Wenn sehr viele Leute bzw. Rechenknoten an dieser Lotterie teilnehmen, dann können wir ausschließen, dass die ausgelosten Kassenbuchführer angegriffen und unter Druck gesetzt werden können. Denn ein potenzieller Angreifer kann ja nicht wissen, wer als nächstes ausgelost wird, um die Transaktionen niederzuschreiben. Und nach genau diesem Lotterieprinzip funktioniert auch das Bitcoin-Mining bzw. der Prozess, neue Transaktionen in die Bitcoin-Blockchain zu schreiben. Im Bitcoin-Netzwerk funktioniert diese Lotterie wie folgt. Jeder, der möchte, darf teilnehmen. Beliebig viele Menschen können Bitcoin-Mining betreiben. Du brauchst dazu lediglich die entsprechende Computer-Hardware, sogenannte ASICs, Strom und eine Internetverbindung. Wenn jemand im Netzwerk Bitcoin verschicken möchte, dann wird die zugehörige Transaktion dem gesamten Netzwerk angekündigt. Und weiterhin führt jeder eine Kopie des Kassenbuches. Aber anstatt dass jeder Netzwerkteilnehmer neue Transaktionen aufschreibt, veranstalten wir eben eine Lotterie, um nach dem Prinzip der Zufälligkeit das Recht auszulosen, neue Transaktionen ins Bitcoin-Kassenbuch eintragen zu dürfen. Nur der Lotteriegewinner darf die neuen Transaktionen in die Blockchain schreiben. Wenn es sich dabei auch um gültige Transaktionen handelt, das heißt, um Transaktionen, die den Regeln des Netzwerks entsprechen, dann erhält der Gewinner eine Belohnung in Form von Bitcoin. Anschließend warten wir eine Weile, im Schnitt 10 Minuten, damit die Netzwerkteilnehmer Zeit haben, ihre Kopie des Kassenbuchs auf den neuesten Stand zu bringen, und danach geht die Lotterie in die nächste Runde. Diese Lotterieregeln sind schon mal gut genug, um sicherzustellen, dass es unmöglich ist, die Kassenbuchführer zu manipulieren. Die Lotterie muss aber noch 3 weitere Kriterien erfüllen, damit sie erlaubnisfrei und vertrauensfrei, das heißt jedem zugänglich und frei von zentralen Parteien ist. Es muss erstens möglich sein, dass jeder seine eigenen Lottoscheine erstellen kann, damit man keiner zentralen Lotterieinstanz vertrauen muss. Zweitens muss die Lotterie etwas kosten, damit sich die Lotterie nicht monopolisiert und kein Akteur eine gigantische Anzahl kostenloser Lotterielose generiert. Und drittens muss es für alle Netzwerkteilnehmer leicht überprüfbar sein, dass ein Miner die Lotterie tatsächlich gewonnen und nach den Regeln des Netzwerks gespielt hat. Kriterium 2, nämlich dass Lotterielose etwas kosten müssen, lässt sich ganz einfach lösen, indem die Miner bzw. Lotterieteilnehmer ihre Lose quasi direkt vom Universum erwerben. Und zwar durch das Verbrauchen von Energie in Form von Strom, was eine kostspielige Ressource ist. Und Kriterium 3, die leichte Überprüfbarkeit, wird erreicht, indem man sich im Voraus auf einen Zahlenbereich einigt. Und wenn die selbst generierte Lotteriezahl zufällig in diesen Zahlenbereich fällt, dann gewinnt ein Miner die Lotterie. Hier werden übrigens erneut Mathematik und Kryptographie genutzt. Ganz konkret werden sogenannte Hash-Funktionen verwendet, um Lotterielose zu erzeugen. Wenn du an den Details interessiert bist, dann kann ich dir erneut das Buch Bitcoin entdecken von Jan Pritzker sehr empfehlen. Die brillante Lösung, die alle genannten Lotteriekriterien und Regeln erfüllt, wird Proof of Work oder auf Deutsch Arbeitsnachweis genannt. Proof of Work ist im Grunde einfach der Begriff für den sogenannten Konsensusmechanismus, der verwendet wird, um sich auf eine Version des Bitcoin-Kassenbuchs zu einigen. Das Proof of Work Mining kannst du dir vorstellen wie einen Wettstreit darüber, wer neue Transaktionen ins Bitcoin-Kassenbuch schreiben darf und dafür eine lukrative Belohnung in Form von Bitcoin erhält. Und in diesem Wettstreit baut jeder Miner einen potenziell neuen Block für die Bitcoin-Blockchain. Was steckt in so einem neuen Block, den die Miner bauen? Darin sind zum einen die neuen Transaktionen zu finden, die ins Bitcoin-Netzwerk gerufen wurden. Im neuen Block enthalten ist aber auch die kryptografische Signatur des letzten Blocks, beziehungsweise ein Hash. Die Blocksignatur kannst du dir vorstellen wie einen digitalen Fingerabdruck. Und zu guter Letzt enthält ein Block auch eine frei wählbare große Zahl, die sogenannte Nonce. Und in dieser selbstgewählten Zahl unterscheiden sich die verschiedenen Blöcke, die von den Minern mit der Hoffnung gebaut werden, die Bitcoin-Lotterie zu gewinnen. Der fertig gebaute Block wird anschließend auch wieder kryptografisch gehasht. Das heißt, auch der neue Block erhält eine Signatur, die du dir wie eine sehr große und lange Zahl vorstellen kannst. Und wenn diese Zahl kleiner ist als unsere vorgegebene Zielzahl, dann hat der Miner, der diesen Block gebaut hat, die Bitcoin-Lotterie gewonnen. Und er verschickt den Block an alle Rechenknoten des Bitcoin-Netzwerks. Die anderen Netzwerkteilnehmer können den Block jetzt überprüfen. Und wenn dieser den Regeln des Netzwerks entspricht, wird der neue Block von allen zur Blockchain hinzugefügt. Was beim Mining passiert, ist also nichts anderes als ein permanentes um die Wette würfeln. Nur ist dieser Würfel nicht so, wie wir ihn kennen, sechsseitig, sondern hat so viele Seiten, wie es Atome im sichtbaren Universum gibt. Proof of Work ist ein Zufallsverfahren, das sehr viele Berechnungen erfordert, um eine Zahl zu finden, mit der man die Lotterie gewinnt. Es ist jedoch nur ein einziger Arbeitsschritt erforderlich, um die Lösung zu verifizieren. Du kannst dir das wie ein Kreuzworträtsel vorstellen. Es kann lange dauern, es zu lösen, aber wenn dir die Antworten und Hinweise gegeben werden, kannst du es schnell auf Richtigkeit überprüfen. Die sogenannte Hashrate ist übrigens eine Kennzahl, die beschreibt, wie viele Blöcke bzw. Lotterielose pro Sekunde generiert und ausprobiert werden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge liegt die Bitcoin-Hashrate weltweit bei ca. 660 Exahashes pro Sekunde. Das ist eine riesige Zahl mit 21 Ziffern. Du kannst dir die aktuelle Hashrate sowie historische Daten dazu auf der Seite mempool.space ansehen und findest den Link dazu in den Shownotes. Vielleicht findest du es höchst seltsam, dass Bitcoin auf Mathematik und Zufall im Sinne der Statistik beruht und auf diese Weise zuverlässig funktionieren soll. Der Gigi, dessen Stimme du schon aus einer früheren Folge kennst, hat dazu einen eindrucksvollen Artikel geschrieben mit dem Titel Stärke in Zahlen. Du findest diesen Artikel in seinem Buch 21 Lektionen. Einen kurzen Ausschnitt daraus möchte ich dir jetzt vorlesen. Vires in numeris. Gleich Stärke in Zahlen ist nicht nur ein einprägsames Motto der Bitcoiner. Die Erkenntnis, dass es eine unergründliche Kraft gibt, die in Zahlen zu finden ist, ist tiefgründig. Das und die Umkehrung der bestehenden Machtverhältnisse zu verstehen, veränderte meine Sicht auf die Welt und die Zukunft, die vor uns liegt. Ein direktes Resultat dessen ist die Tatsache, dass man niemanden um Erlaubnis bitten muss, um an Bitcoin teilzunehmen. Es gibt keine Seite, auf der man sich anmelden muss, kein verantwortliches Unternehmen, keine Regierungsbehörde, an die man Antragsformulare senden muss. Erstelle dir einfach eine große Zahl und du kannst direkt loslegen. Die zentrale Behörde für die Kontoerstellung ist die Mathematik. Bitcoin basiert auf unserem besten Verständnis der Realität. Während es in der Physik, Informatik und Mathematik noch viele offene Probleme gibt, sind wir uns bei einigen Dingen ziemlich sicher. Dass es eine Asymmetrie zwischen dem Finden von Lösungen und der Validierung der Richtigkeit dieser Lösungen gibt, ist eine solche. Dass die Berechnung Energie benötigt, ist eine andere. Mit anderen Worten, eine Nadel in einem Heuhaufen zu finden, ist schwieriger, als zu prüfen, ob das spitze Ding in der Hand tatsächlich eine Nadel ist oder nicht. Und das Finden der Nadel erfordert Arbeit. Die Weite vom Raum der Bitcoin-Adressen ist wahrlich unbegreiflich. Die Anzahl der möglichen privaten Schlüssel ist sogar noch größer. Es ist faszinierend, wie viel von unserer modernen Welt auf die Unwahrscheinlichkeit hinausläuft, eine Nadel in einem unvorstellbar großen Heuhaufen zu finden. Ich bin mir dieser Tatsache heute mehr denn je bewusst. Bitcoin lehrte mich, dass eine unglaubliche Stärke in Zahlen steckt. Kommen wir nun zur zweiten Erklärung, die Bitcoin-Mining von einer ganz anderen Perspektive beleuchtet. Bitcoin-Mining ist auch der Prozess, durch den neue Bitcoin ins Bitcoin-Netzwerk hinzukommen. Bitcoin folgt einem festgelegten Emissionsplan, der die Ausschüttung neuer Bitcoin bestimmt. Zum Zeitpunkt der Geburt des Bitcoin-Netzwerks am 3. Januar 2009 hat ein Miner mit jedem neuen Block ganze 50 Bitcoin als Blockbelohnung erhalten. Seitdem hat sich die Blockbelohnung alle 210.000 Blöcke, das heißt circa alle 4 Jahre, halbiert, sodass ein Miner ab April 2024 nur noch 3,125 Bitcoin als Belohnung für einen neuen gültigen Block erhält. Voraussichtlich im Jahr 2140 sind dann alle 21 Millionen Bitcoin ausgegeben worden und es kommen keine neuen Bitcoin mehr zum Netzwerk hinzu. Wenn es soweit ist, erhalten die Miner aber immer noch die Transaktionsgebühren der Bitcoin-Nutzer für einen gültigen neuen Block. Zu diesem Zeitpunkt werden die Gebühren im Bitcoin-Netzwerk vermutlich so hoch sein, dass es wahrscheinlich weiterhin ertragreich sein dürfte, Bitcoin-Mining zu betreiben. Der Begriff Mining hat seinen Ursprung übrigens im Goldmining. Die Analogie zum Minen, auf Deutsch Schürfen, kommt daher, dass dieser Prozess dem Abbau von Gold ähnelt. Nur dass die Ressource hier digitale Währungseinheiten sind, die durch Rechenleistung sozusagen aus dem digitalen Gestein gehauen werden. Wie beim Abbau von Gold wird es mit der Zeit immer kostspieliger und aufwendiger, neue Bitcoin zu finden. Die dritte und letzte Erklärung von Bitcoin-Mining bezieht sich auf die Sicherheit im Bitcoin-Netzwerk. Denn Bitcoin-Mining ist auch der Prozess, der das Bitcoin-Netzwerk wie mit einem unsichtbaren Schutzwall aus Energie und Zeit sichert. Hier spielt die Physik für Bitcoin eine entscheidende Rolle, denn Energie kann nicht aus dem Nichts erschaffen werden. Wenn also ein neuer gültiger Block im Netzwerk gefunden wurde, dann ist das wie ein Arbeitsnachweis, der bestätigt, dass echte Energie und Zeit geleistet wurden, um diesen neuen Block zu finden. Warum können wir davon ausgehen, dass ungültige Blöcke, also Blöcke mit gefälschten Transaktionen, quasi nicht vorkommen? Weil du beim Spielen der Bitcoin-Lotterie eine beträchtliche Menge an Strom und damit Geld verbrennst, möchtest du, dass alle anderen Netzwerkteilnehmer deinen Block akzeptieren, wenn du gewinnst. Und so entsteht der spieltheoretische Anreiz, sich wahrheitsgemäß zu verhalten, indem man nur gültige Transaktionen ins Kassenbuch schreibt. Ein Block mit ungültigen Transaktionen würde trotz gültigem Arbeitsnachweis vom Netzwerk abgelehnt werden. Der Miner würde seine potenzielle Belohnung somit verlieren und auf seinen Hardware- und Energiekosten sitzen bleiben. Ein geniales System, oder? Bitcoins Stromverbrauch ist kein Fehler. Er ist gewollt und wichtig, damit Bitcoin funktioniert und sich alle Teilnehmer ehrlich verhalten. Ein potenzieller Angreifer müsste über mehr Hashrate verfügen, als das Bitcoin-Netzwerk aktuell vorweisen kann. Und er bräuchte noch mehr oder noch effizientere Hardware, als derzeit weltweit fürs Mining verwendet wird. Strom und Hardware in diesen großen Mengen bereitzustellen, ist für einzelne Akteure quasi unmöglich, auch für Staaten. Niemand kann das Netzwerk alleine kontrollieren, denn keine einzelne Partei ist in der Lage, mehr Rechenleistung weltweit zu beherrschen als die gesamte restliche Welt zusammen. Bitcoin Mining ist wie eine unbezwingbare Festung aus Strom. Das Bitcoin-Netzwerk ist ein so perfekt aufeinander abgestimmtes System, dass man über dessen Genialität einfach nur staunen kann. Es gäbe noch so viel mehr zum Thema Bitcoin-Mining zu sagen, auch aus philosophischer Sicht. Falls dich das Interesse gepackt hat, findest du weiteren Video- und Lesestoff dazu in den Shownotes. In der nächsten Folge von Bitcoin kurz erklärt, werfen wir einen kurzen Blick auf die mysteriöse Entstehungsgeschichte von Bitcoin. Wer war Satoshi Nakamoto? Und wie hat alles angefangen? Sei gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens da. Und teile den Podcast am besten mit deinen Freunden. Wenn du Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge hast, dann freue ich mich sehr über deine Nachricht. Meine Kontaktinfos findest du in den Shownotes. Du erreichst mich über Instagram, LinkedIn oder Twitter bzw. X. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben. Bis zur nächsten Folge, deine Nicole. Ach ja, und bevor ich es vergesse, das hier ist keine Finanzberatung und ich bin keine Finanzberaterin. Der Inhalt dieses Podcasts ist ausdrücklich nicht als Finanzberatung zu verstehen. Ich teile hier lediglich meine persönlichen Gedanken. So, das war's.